Akratisch und akribisch.
Einseitig, aber unparteiisch.
Der libertäre Podcast.
Der ernste und satirische Monatsrückblick vom anarchistischen Radio Berlin.
Schon wieder ein Monat um. Und wieder ist mehr passiert, als wir in unserem libertären Monatsrückblick wiedergeben können. Und das meiste wäre ohne Humor auch kaum zu ertragen, weshalb wir einiges wieder in satirischer Form zusammengefasst haben. Nicht zuletzt mit unserer monatlichen Antwortsuche auf die Frage, wo herrscht Anarchie? Außerdem waren wir diesen Monat bei einem Vortrag der Women in Exile, von dem wir einen Beitrag mitgebracht haben. Leider haben sich die Cops diesen Monat zu extrem vielen Wohnungen und Projekten Zugang verschafft. Es gab ganz schön viele Hausdurchsuchungen. 3 davon zu Projekten in Berlin fassen wir in einem Beitrag zusammen. Anfang März berichteten bereits unsere GenossInnen vom Anarchist Black Cross Dresden zu dem Thema. In Halle und Dresden wurden dort nämlich mehrere Hausdurchsuchungen durchgeführt, teilweise mit Rammböcken und ohne Vorwarnung. Hintergrund ist eine Ermittlung gegen mehrere Menschen wegen beschädigter Jagdhochsitze. Scheint übertrieben, aber die Behörden ermitteln nicht einfach wegen Sachbeschädigung, sondern nach § 129, also der angeblichen Bildung einer kriminellen Vereinigung. Die Sache liegt fast ein Jahr zurück, als 2 Menschen im Wald festgenommen wurden. Danach gab es eine erste Hausdurchsuchung, bei der Datenträger und Werkzeuge beschlagnahmt wurden. Das führte zu weiteren Ermittlungen und irgendwann zur Anklage nach § 129. Mittlerweile wird dieser konstruierten Vereinigung die Beschädigung von 75 Jagdeinrichtungen vorgeworfen. Der § 129 ist perfide, er wird auch Schnüffelparagraf genannt. Allein der Vorwurf reicht aus, um beinahe unbegrenzte Überwachung zu rechtfertigen. Das bedeutet, Telefone von Verdächtigen, aber auch von deren Eltern, Geschwistern, Friends oder Arbeitskolleginnen können abgehört werden. Hier geht es nicht um beschädigte Hochsitze. Dass der Staat jetzt auch JagdsaboteurInnen mit diesem Paragraph verfolgt, ist ein klares Zeichen. Nach AntifaschistInnen und Klimagerechtigkeitsaktivistin wird jetzt auch wieder gegen die Tierrechts- und Tierbefreiungsbewegung rabiat vorgegangen.
Wir haben vor kurzem eine Veranstaltung von Women in Exile in Friends besucht. In dieser stellten sie ihr Buch vor, welches Lebenserfahrungen verschiedener Frauen mit Fluchterfahrung wiedergibt. Geschichten, die oft nicht gehört werden. Da auch wir gegen das Schweigen aktiv werden wollten, geht es im folgenden Beitrag um die Vorstellung von Women in Exile in Friends. Und auch aus dem Buch wird ein Kapitel vorgelesen, das eine Frau aus Pakistan geschrieben hat. Inhaltsinformation, kurze Schilderung von Gewalt.
Ja, hallo everybody. Ja, nice to meet you this evening. My name is Zula.
Ja, hallo zusammen. Schön, euch heute Abend kennenzulernen. Mein Name ist Zuena. Ich bin von Women in Exile. Ich bin nun seit 6 Jahren bei Women in Exile. Women in Exile besteht aus Women in Exile and Friends, wie wir uns selbst nennen. Denn Freunde sind diejenigen ohne Flüchtlingshintergrund. Sie sind unsere UnterstützerInnen, wie zum Beispiel Antonia hier. Also erledigen wir den Großteil unserer Arbeit gemeinsam mit FreundInnen, denn es gibt eben Dinge, zu denen wir ohne FreundInnen keinen Zugang haben. Wenn ich das so sage, verstehst du, dass Mensch Deutsch sprechen muss. Sie ist vorne. Ja, ich kann vorne sein, wie ein Flüchtling. Sie ist hinter mir und so funktioniert das. Wir nehmen das also nicht als Selbstverständlichkeit hin. Wir schätzen ihre Arbeit wirklich sehr. Bei unserer Arbeit ist es auch so, dass wir uns immer etwa einmal pro Woche oder einmal im Monat treffen. Wir treffen uns mit Frauen aus Brandenburg. Jede erste Woche im Monat treffen wir uns samstags mit dieser großen Gruppe. Und wir haben noch eine weitere politische Gruppe, mit der wir uns nur alle 2 Wochen treffen. da es sich um eine politische Gruppe handelt, in der wir die Themen dieser politischen Gruppe besprechen. Wir bringen es in die größere Gruppe ein und von dort aus diskutieren wir es hier und finden eine Lösung. Denn die meisten Frauen kommen aus dem Brandenburg-Lager und die meisten von ihnen sind noch immer dort. Es gibt also viel zu tun. So läuft es ab. Aber die größere Gruppe hat mehr als 60 Frauen, während die kleinere aus etwa 25 bis 26 aktiven Mitgliedern besteht. Und unsere Treffen finden immer dienstags statt. Ja, alle 2 Wochen dienstags in der Hermannstraße 22. Und danach haben wir noch ein weiteres Büro in Potsdam. Aber in Potsdam ist es das, wo das Büroteam hinfährt. Also herzlich willkommen. Wir freuen uns, heute Abend hier zu sein. Ja, vielen Dank. Danke.
So, welcome. We are happy this evening to be here. Yeah, thank you so much.
Ich bin Antonia, ich bin eine der Friends von Women in Exile, jetzt auch schon seit fast 14 oder 15 Jahren. Ich verstehe mich als Antirassistin und unterstütze Women in Exile bei Aktionen, bei allem Möglichen. War jetzt auch in der glücklichen Situation, eine Zeit lang das als bezahlte Arbeit machen zu dürfen. Und ein Satz, was ich sehr liebe an Women in Exile ist, oder was ich einfach total nutze, sie stehen für ein kontinuierliches antirassistisches Engagement jetzt seit 23 Jahren und machen wirklich einen Raum auf, der es auch anderen, also nicht geflüchtet, antirassistisch positionierten Menschen ermöglicht, was zu tun. Also irgendwie machen sie da auch einen Boden für mich, für uns alle irgendwie so. Okay, und mein Job ist heute, die Deutschen, die Textpassagen in Deutsch vorzulesen.
Hi everyone.
Hallo zusammen, guten Abend. Mein Name ist Winnie. Ich bin Mitglied von Women in Exile. Ich freue mich, heute hier zu sein. Und ich freue mich, euch alle zu sehen. Meine Schwestern haben schon alles gesagt. Meine Aufgabe hier heute ist es, aus dem Buch vorzulesen. Vielen Dank, dass ihr uns zugehört. In diesem Buch gibt es viele Geschichten, aber ich habe eine Geschichte ausgewählt, die sehr bewegend ist, um sie uns vorzulesen. Ich werde die Geschichte der Frau vorlesen. Danke.
Als nächstes hören wir eine der aufgeschriebenen Geschichten, eine, die den Frauen von Women in Exile sehr am Herzen liegt.
17 years living without my children.
Tayeba, 17 Jahre. Das Leben ohne meine Kinder ist ein Albtraum. Mein Name ist Tayeba. Ich komme aus Pakistan. Ich bin das älteste Kind einer Mittelschichtsfamilie, die keine Mädchen wollte. Ich wurde also ignoriert und vernachlässigt. Und ohne Liebe und Zuwendung wuchs ich auf. Dafür mit Hass, insbesondere von meiner Mutter. Ich wurde mit einem Polizisten verheiratet, der wie ich der Mittelschicht angehörte. Er behandelte mich immer wie eine Kriminelle. Er war Alkoholiker und Spieler und er wettete um Geld, das er meistens verlor. Ich wurde mit 3 Kindern gesegnet, 2 Mädchen und einem Jungen. Ich beschäftigte mich mit meinen Kindern, aber Gott schrieb mir eine andere Geschichte zu. Eines Tages verkaufte mich mein Mann für etwas Geld an irgendwelche Männer. Er brachte mich dorthin und ließ sich vor den Augen dieser Männer von mir scheiden. Dann ließ er mich in diesem Haus zurück. Kann sich irgendjemand vorstellen, wie es mir in diesem Moment ging? All die Sorgen, der Verlust meiner Kinder, diesen Männern ausgeliefert zu sein. Ich hatte Angst, dass ich es nicht überleben würde. Ich weiß nicht, wie lange ich dort war. Ich wurde immer wieder und wieder vergewaltigt. Ich weiß nicht mehr, wie viele Männer es waren. Ich weiß nicht, wann sie kamen und gingen, was sie mir zu essen gaben. Wahrscheinlich haben sie mir irgendwelche Drogen gegeben, wenn ich weinte und schrie und sie anflehte, mich gehen zu lassen. Ich weiß noch, dass es einen Wachmann gab. Schließlich gelang mir die Flucht, mit Hilfe meines Bruders. Mein Bruder brachte mich zu meinen Eltern, aber sie weigerten sich, mich aufzunehmen. Meine Mutter riet mir sogar, mich umzubringen. Nach einigen Monaten heiratete mich der Freund meines Bruders, mein jetziger Ehemann. Wir versuchten, uns an verschiedenen Orten in unserem Land zu verstecken, aber es gelang nicht. Dann entschieden wir, das Land zu verlassen. Wir gingen nach Großbritannien, wo wir 15 Jahre lebten. Wir stellten mehrere Asylanträge, die immer wieder abgelehnt wurden. 2019 wurde mein Mann inhaftiert. Wir hatten Angst, abgeschoben zu werden und beschlossen, nach Deutschland zu kommen. 2020 kamen wir hierher. Damals hatten wir noch Hoffnung, aber inzwischen wissen wir, dass Immigration auf der ganzen Welt gleich ist. Wir verbrachten fast 7 Monate in einem Lager, was keine gute Erfahrung war. Ich habe viele gesundheitliche Probleme, sowohl psychische als auch körperliche. Mit der Behandlung dieser Probleme wurde es ein wenig besser, etwa als eine gute Ärztin mir rechtzeitig Medikamente verschrieb. Aber die Psychologin im Lager war keine Hilfe. Als ich im Lager lebte, erfuhr ich von Women in Exile. Ich traf dort Frauen mit wundervollen Herzen, die mich sehr freundlich aufnahmen. Es ist ein Ort, an dem wir uns über unsere Probleme austauschen und gute Lösungen finden. Manchmal gibt es Gesundheitsworkshops mit medizinischen Informationen, was sehr hilfreich ist. Seit ich in Deutschland bin, erfreue ich mich sehr an dieser Gruppe, an der Begegnung mit anderen Kulturen, den Workshops, den Gesprächen, der Solidarität unter Schwestern. Aus dem Lager wurden wir in eine Kleinstadt am Rand von Deutschland verlegt, wo es einige Probleme gab, etwa das Fehlen von öffentlichen Verkehrsmitteln und medizinischen Einrichtungen. Mit meinem Krankheitsbericht beantragte ich beim Sozialamt eine andere Unterbringung. Daraufhin kamen wir in ein Heim in Eberswalde, wo wir eine eigene Wohnung haben. Hier gibt es andere Probleme. Das Leben ist nirgendwo einfach. Für die Zukunft habe ich nicht viel Hoffnung auf Veränderung zum Besseren. Ich werde von Tag zu Tag kränker. Ich kann mir nicht vorstellen, was in einigen Jahren mit mir sein wird. Immer wieder muss ich wegen verschiedener gesundheitlicher Probleme ins Krankenhaus. Ich habe genug von diesem Leben. In Großbritannien habe ich einige Male versucht, mir das Leben zu nehmen, aber ich habe immer überlebt. Ich würde gern lange und ohne Angst schlafen. Ich habe nur noch einen einzigen Wunsch. Ich will meine Kinder wiedersehen. Ich will sie spüren und in den Arm nehmen. Das Leben geht immer weiter. Ohne Hoffnung auf Verbesserung. Mit immer neuen Ablehnungsbescheiden von der Ausländerbehörde. Mein Mann leidet mit mir zusammen. Aber wir kämpfen weiter in jeder Situation.
Das sind nicht nur Geschichten, sondern Dinge, die wir Menschen im Exil, unsere Freundinnen, uns gesagt haben. Wir sollten sie aufschreiben, weil es etwas ist, das wir gerade durchmachen. Wie sollen wir das anstellen oder wie können wir das rüberbringen? Denn ich kann dir von einer Person erzählen, von zwei Personen, und dann vergesse ich es manchmal. Deshalb haben wir beschlossen, uns zusammenzusetzen und zu sagen, wir müssen unsere Geschichten aufschreiben, damit sie eine Erinnerung für unser ganzes Leben bleiben. Ja, denn es ist keine leichte Sache, denn Women in Exile and Friends ist wie ein Zuhause. Leute kommen und gehen, aber wenn wir ein Buch haben, bleibt es bestehen und wird zur Erinnerung für viele Menschen. Zuerst hatten wir das Buch in der englischen Version und dann, weil viele Leute manchmal nach Deutsch mögen, deshalb haben wir eine deutsche Version hinzugefügt. Die englische ist rosa und die deutsche ist gelb. Und du kannst dir immer noch ein Exemplar holen und unsere Geschichten lesen. Es sind so dramatische, traumatisierende Geschichten. Und es stimmt, dass es Rassismus gibt. Wir kämpfen immer noch gegen Rassismus und es ist etwas, das wir jeden Tag sehen, jedes Mal. Wir kämpfen immer noch gegen Rassismus. Wir kämpfen immer noch in diesen Kriegen. Aber es ist keine leichte Sache. Wir kämpfen immer noch gegen Rassismus. Wir kämpfen immer noch gegen Rassismus und für Menschen im Exil. Durch die starke Verbindung zu Menschen im Exil, durch Empowerment-Workshops und Solidarität bin ich stark geworden.
Gemeinsam gegen Gewalt, gegen Unterdrückung, um das selbstbestimmte Leben zu schützen.
Abschließend hören wir noch, was über Women in Exile and Friends in dem Klappentext steht.
Women in Exile is a group.
Women in Exile ist eine Gruppe, eine politische Gruppe, eine soziale Gruppe, eine Gruppe von Freundinnen, Schwestern, Müttern und Kindern, aber nicht nur eine Gruppe, sondern eine Familie. Ein Raum zum Lernen über mich, über uns, über die Welt mit ihrer großen und kleinen Politik und ihren Machtverhältnissen und über das Leben. Women in Exile ist ein Ort des Miteinanders, des Gebens und Nehmens, Kommen und Gehens. Es ist ein Ankommen, eine Verbindung nach Hause, ein Spiegel der Gesellschaft, eine Sammlung von Geschichten, von Gewalt, Schmerz und Diskriminierung, aber auch von starker Liebe, Hoffnung und Glauben. Ein Raum, in dem ich selbst sein kann, mich zeigen kann und lerne, mehr zu sein als das, was mir gesagt wurde und was ich denke, dass ich bin. Ein Kollektiv ungehörter Stimmen, von ungeheurem Widerstand, Wissen und Kraft. Eine Bewegung für Menschenrechte, für Würde, für Gerechtigkeit, für Menschlichkeit, für das Leben. Es ist das Leben selbst. Women in Exile ist Gemeinschaft, ist Kämpfen, in die Lager und auf die Straße gehen, die Stimme erheben, es herausschreien, essen und feiern, lachen und weinen, zusammen sein. Es ist Streiten, Widersprechen, Verrat, Vergeben, Solidarität, Schwesternschaft, Forderungen, Freizügigkeit, für das Recht zu kommen, das Recht zu gehen und das Recht zu bleiben. Keine Lager für Frauen und Kinder. Alle Lager abschaffen. Lager spalten und isolieren. Sie schaffen Rassismus in der Community, verursachen Spannungen und fördern sexualisierte Gewalt und Retraumatisierung. Wir wollen in Würde leben. Rassismus und koloniale Mentalitäten überwinden, unter anderem in den Bereichen Bildung, Gesundheit und Sozialwesen. Nein, wir sind nicht aus unseren Heimatländern. Nein, wir sind aus unseren Heimatländern Schmerzen, schlechte Behandlung und unzureichende Bildung nicht gewohnt. Es bedarf regelmäßiger antirassistischer Schulungen für die Angestellten. Abschiebung stoppen. Stattdessen Räume für Heilung und Wiedergutmachung schaffen. Statt Flüchtlinge mit Abschiebung zu drohen, so dass sie mit Existenzängsten leben müssen, die zu Depressionen und Selbstmord führen, statt uns durch jahrelange Perspektivlosigkeit und Überausbeutung die Luft zum Atmen zu nehmen, erkennt die Zerstörung unserer Heimatländer durch die rassistischen, kapitalistischen Strukturen an. Es hängt eng mit unserer Flucht zusammen. Statt Abschiebung braucht wir Wiedergutmachung und Räume, die heilende Beziehungen ermöglichen.
Ihr Lieben, vernetzt euch mit ihnen, unterstützt sie. Wenn ihr Geld übrig habt, sie wollen ein Haus in Brandenburg kaufen und brauchen Hilfe. Dieser Ort soll ein Schutzraum und ein Ort der Heilung werden. Etwas, das bisher einzigartig in Brandenburg ist.
fascists don't have friends.
Hast du schon das Neueste gehört?
Erzähl.
Die Regierung hat wieder ein Klimapaket beschlossen.
Ah ja? Krise ankündigen und dann verwalten.
Es soll die Klimakatastrophe bekämpfen.
Bekämpfen? Oder höflich begleiten?
Der Planet brennt und die Politik bringt ein Protokoll.
Zum Mitschreiben beim Untergang?
Im Zentrum Wirtschaftsministerin Reiche.
Klimapolitik für Reiche.
Man würde ja meinen, langsam Reiche ist.
Offenbar nicht. Es geht immer noch ein bisschen mehr Stillstand.
Ihre Strategie ist interessant.
Sag an.
Große Worte über Transformation.
Und gleichzeitig Schutz für die Konzerne, die sie verhindern.
Vor allem für die mit den besten Kontakten.
Oder den exklusivsten Abendessen.
Diese diskreten Treffen der Reichen und Mächtigen.
Wo Klimaziele hingehen, um zu verschwinden.
Offiziell heißt es ja, man müsse ausbalancieren.
Zwischen Wirtschaft und Umwelt.
Und komischerweise wiegt die Wirtschaft immer schwerer.
Kapital hat eben ein anderes Gravitationsgesetz.
Währenddessen sollen alle individuell Verantwortung übernehmen.
Plastik trennen, weniger fliegen, kürzer duschen.
Während die Industrie weiter eskaliert.
Privater Verzicht trifft auf strukturelle Rücksichtslosigkeit.
Und wenn jemand echte Veränderungen fordert?
Dann heißt es nicht wirtschaftlich darstellbar.
Und das meint?
Na, es könnte den Reichen etwas kosten.
Da ist sie wieder. Politik für Reiche.
Und Klimafolgen für den Rest.
Der Staat verspricht Lösungen.
Und schützt gleichzeitig das System, das das Problem produziert.
Das ist der eigentliche Widerspruch.
Man kann die Klimakrise nicht lösen.
Mit derselben Logik, die sie verursacht hat.
Endloses Wachstum auf einem endlichen Planeten.
Verwaltet von Leuten, die sich hinter verschlossenen Türen treffen.
Und das dann Verantwortung nennen.
Irgendwann müsste es doch mal
reichen.
Ja.
Aber für die Reichen reicht es nie.
Sag mal, stimmt das? Männer zwischen 17 und 45 brauchen jetzt eine Ausreisegenehmigung?
Ja, dienstfähig heißt offenbar auch reisefähig nur mit Erlaubnis.
Also Bewegungsfreiheit unter Vorbehalt?
Genau, der Notfall könnte aber schneller eintreffen, als uns lieb ist.
Begründung, Sicherheitslage.
Die wird ja bekanntlich immer schlimmer.
Komisch. Überall wird aufgerüstet.
Und niemand will schuld sein.
Alle reden von Verteidigung.
Und alle bereiten Angriff vor.
Vor allem in Zeiten von Trump und all den Autokraten.
Die sich gegenseitig bedrohen.
Und dabei erstaunlich ähnlich regieren.
Mehr Militär, mehr Kontrolle, weniger Freiheit.
Und plötzlich betrifft das nicht nur Soldatinnen.
Sondern gleich eine ganze Generation.
Dienstfähig klingt ja erstmal harmlos.
Fast wie einsatzbereit im Lebenslauf.
Heißt aber, der Staat plant dich ein.
Im Zweifel bis zum Äußersten.
Und wenn du einfach gehen willst?
Dann brauchst du eine Genehmigung.
Zum Nicht-Mitmachen.
Bürokratisierter Gehorsam.
Das nennt man dann Freiheit in der Demokratie.
Mit Formular.
Und Stempel.
Und im Zweifel Ablehnung.
Währenddessen explodieren die Rüstungsetats.
Für Krieg ist immer Geld da.
Für alles andere eher Anträge.
Und Wartezeiten.
Interessant ist ja, alle Seiten sagen, sie verteidigen nur.
Ja, der perfekte Krieg.
Keine Angreifer, nur Verteidiger.
Und sehr viele Tote.
Vielleicht liegt das Problem nicht an einzelnen Regierungen.
Sondern am System.
Ein System, das Sicherheit militärisch denkt.
Und Menschen als Reserve.
Zum Verplanen.
Zum Verheizen.
Und wer sagt, das ist Wahnsinn,
gilt als naiv.
Dabei ist doch die eigentliche Naivität,
zu glauben, dass mehr Waffen irgendwann Frieden bringen.
Und dass Freiheit mit Ausreisegenehmigung beginnt.
Oder endet.
Sag mal, ist das eigentlich noch Digitalisierung?
Oder schon Dauerüberwachung mit Benutzeroberfläche?
Die Politik sagt ja, mehr Sicherheit durch mehr Daten.
Klar, wenn der Staat alles weiß, fühlen sich alle beobachtet sicher.
Chatkontrolle, Gesichtserkennung, Vorratsdatenspeicherung.
Die große Freiheit gespeichert auf Servern.
Offiziell geht's um Kriminalitätsbekämpfung.
Natürlich, wie immer.
Und funktioniert das?
Naja, die großen Probleme bleiben.
Aber die kleinen Leute werden besser erfasst.
Effizienz ist alles.
Interessant finde ich ja, früher hatte man Angst vor dem Überwachungsstaat.
Heute lädt man ihn freiwillig aufs Handy.
Mit App und Nutzungsbedingungen.
Die niemand liest, außer die, die sie schreiben.
Und die schreiben rein, wir dürfen alles.
Für dein Nutzererlebnis.
Der Staat macht's ähnlich.
Nur ohne Sternebewertung im App Store.
Und mit etwas mehr Zwang.
Aber auch mit weniger Transparenz.
Die Daten gehen ja oft direkt an private Konzerne.
Public-Private Partnership.
Oder der Staat sammelt, die Wirtschaft verwertet.
Teamwork im Kapitalismus.
Währenddessen heißt es, wer nichts zu verbergen hat,
hat offenbar nichts zu verlieren.
Dabei geht es doch nicht um Schuld,
sondern um Kontrolle.
Wer überwacht wird, verhält sich anders.
Angepasster.
Leiser.
Unauffälliger.
Perfekt für ein System, das keine Störung will.
Und keine Veränderung.
Die Technik könnte ja auch anders eingesetzt werden.
Klar, für Zusammenarbeit, Selbstorganisation, Zugang für alle.
Stattdessen bekommt man digitale Polizei.
Und analoge Durchsuchung.
Aber das ist auch schon ein anderes Thema.
Allerdings genauso scheiße.
Und weil das angedeutete Thema nicht nur scheiße, sondern auch wichtig ist, steigen wir nach einer ganz kurzen musikalischen Pause genau da ein. Am Dienstag, wenn die Stadt noch halb im Schlaf liegt, ist die Lieblingszeit für besondere Besuche. Vermummte und behelmte Gäste mit Durchsuchungsbeschlüssen stehen auf der Matte. So auch bei der jüngsten Großrazzia gegen linke und anarchistische Projekte in Berlin und darüber hinaus. Wer am frühen Morgen des 24. März 2026 in der Reichenberger Straße in Kreuzberg unterwegs war, fand die anarchistische Bibliothek Kalabalik abgeriegelt von einer Armada aus Polizeiwannen vor. Aber was suchten die Cops da eigentlich? Das Bibliothekskollektiv erläutert in seinem Statement:
Anlass für das rabiate Weckkommando des Berliner LKA war dieses Mal ein Brandanschlag im vergangenen September auf die Stromversorgung des Technologieparks Adlershof, der einen weitreichenden Blackout zur Folge hatte. Die Cops suchen nach Beweisen, welche die Gehirnakrobatik der Ermittlungsgruppe Spannungen endlich würdigen und ihre herbei halluzinierten Konstrukte untermauern sollen. Zumindest lässt sich nichts anderes aus dem vorgelegten Durchsuchungsbeschluss ableiten, der von dem richterlichen Vollstrecker Jakob abgesegnet wurde.
Startschuss für die ErmittlerInnen war ein BekennerInnen schreiben zum Brandanschlag einiger AnarchistInnen auf Indie Media. Diese entschuldigten sich bei den betroffenen AnwohnerInnen, sprachen von Kollateralschaden und machten die Firmen in Adlershof verantwortlich. Die Antwort waren Durchsuchungsbeschlüsse, koordiniert von der Ermittlungsgruppe Spannung des Berliner Landeskriminalamts. Ein Name wie aus einem schlechten Techno-Thriller. Doch nicht nur die Bibliothek bekam Besuch.
Bei 17 Objekten in Berlin, Hamburg, Düsseldorf und Küritz knallten die Türen und ein Trupp Vermummter stürzte sich auf die Schlafenden, oder?
Im Falle von Kalabalik?
Über Bücherregale und Zeitungsarchive.
Im Wedding blieben zumindest die Eingangstüren verschlossen, wie das Schere 8 Kollektiv schreibt.
Offenbar scheiterten sie bereits an den Türen von Infoladen und Bar, sodass sie auf den Weg in das Haus ein Schaufenster einschlugen und den Infoladen mit Glasscherben übersäten.
Doch das war nicht alles.
Im Infoladen wurde vieles zerstört, von Pflanzen, Schränken bis zu den Toiletten. Im ganzen Raum lagen sämtliche Infomaterialien auf dem Boden. Das Haus wurde gänzlich durchgesucht und einige Rechner und Mobilgeräte wurden beschlagnahmt. Die meisten Türen im Erdgeschoss sind nicht mehr nutzbar.
Der Bibliothekseinsatztrupp ließ dafür keine Türe ganz.
Offenbar hielten sie es für nötig, sowohl Vorder- als auch Hintertür zu zerstören. Die Menschen vom Kalabalik wunderten sich zu Recht,
warum sie auch noch in den Heizkeller des Hauses eingebrochen sind und auf dem Weg dorthin die Ramme und nicht einfach den aufgefundenen Schlüsselbund benutzt haben, ist wohl ebenfalls ein Geheimnis, das nur das beschränkte Hirn einer Beamtin verstehen kann.
Im Neuköllner L5 Späti lief es ähnlich ab.
Die Bullen sind bei uns auch am 24. März reingegangen, waren 7 Stunden drin. Wer den Laden kennt, das ist ein sehr kleiner Laden. Sie haben viel gesucht, haben viel durcheinander gebracht, sich viel angeguckt, alles angefasst, sind mit Hunden durch, haben Datenspürhunde da eingesetzt, um irgendwelche Datenträger zu finden.
Laut Staatsanwaltschaft richteten sich die Ermittlungen gegen 4 Personen zwischen 28 und 36 Jahren. Eine von ihnen soll eine Szenegröße aus München sein. Gegen ihn hatte die Münchner Generalstaatsanwaltschaft erst Mitte März Anklage erhoben, wegen mutmaßlicher Beteiligung an 3 Anschlägen auf Bahn-, Industrie- und Windkraftanlagen. Diese Anschläge werden der sogenannten Raute-Serie zugerechnet, einer Serie von über 50 Brandanschlägen auf Infrastruktur in der Region München. Aus der Schere 8 heißt es dazu:
Die Hausdurchsuchung wurde im Zusammenhang mit Personen angeordnet, die nie in dem Haus gelebt haben.
In den Ermittlungsberichten taucht ebenso das anarchistische Magazin Zündlappen aus dem Münchner Raum auf. Das ursprünglich unter dem Namen Zündlumpen bis 2021 erschienene Magazin bezog sich positiv auf Sabotage und Brandanschläge gegen kritische Infrastrukturen. Ob hier eine Verbindung besteht oder ob das Magazin einfach nur als Inspirationsquelle in den Fokus geriet, ist unklar. Die ErmittlerInnen werfen eh gerne alle zusammen, die nicht auf ihrem autoritären Kurs fahren. Und leider nimmt dieser Kurs in den letzten Jahren stark an Fahrt zu.
Viele stellen sich daher die Frage, wie unsere Kämpfe für Freiheit in dieser immer brutaler werdenden Welt aussehen können. Verschiedene Initiativen versuchen diesen Herausforderungen auf unterschiedliche Art gerecht zu werden. Manche erkennen die Notwendigkeit, sich zusammen zu organisieren und gemeinsam widerstandsfähig zu werden, um sich somit auf den drohenden ökologischen und gesellschaftlichen Kollaps vorzubereiten. Andere erkunden mögliche Antworten darin, das Funktionieren des Herrschaftsapparats zu unterbrechen und die Arbeit der Mächtigen nachhaltig zu stören und zu sabotieren. Wir sehen keinen Widerspruch in diesen und etlichen anderen Ansätzen und gehen davon aus, dass auch kommende Revolten noch eine Vielzahl an kreativen Antworten und uns unbekannte Vorstöße hervorbringen werden. Anzuerkennen, dass es innerhalb des Kapitalismus und dem staatlichen politischen System keine Lösungen für die Probleme und Krisen unserer Zeit gibt, macht uns aber noch lange nicht zu PrimitivistInnen, wie das die Presse stets verlautbaren lässt. Dafür braucht Mensch nicht einmal AnarchistIn zu sein. Das Einzige, was es braucht, sind offene Augen und ein offenes Herz. Dass dies bei den Sherlock Holmes im Staatsdienst nicht vorhanden ist, verwundert jedoch wenig.
Fest steht jedenfalls, neben Mobiltelefonen, Laptops und Unterlagen wurden auch diverse weitere elektronische Geräte beschlagnahmt. Die digitale Spurensuche läuft. Welche Spuren die Forensik aus dem beschlagnahmten EC-Kartenlesegerät im L5 Späti sicherstellen will, bleibt jedoch ein Rätsel. Doch auch nicht elektronisches wurde konfisziert.
Darüber hinaus wurden Dutzende Broschüren, meistens mit Inhalten über Repression, Flucht und Militanz, sowie einzelne Ausgaben des autonomen Blättchens und eine ziemlich zufällig wirkende Auswahl an Büchern mitgenommen, wie zum Beispiel die Biografie von Assata Shakur, Detlef Hartmanns Kritik an Negri, Gabriel Kuhn über indigenen Widerstand in Sapmi, das Manifest der Freiheit und des Friedens und verschiedene Bücher mit dem vielsagenden Vermerk, Buch auf Griechisch.
Und was war das Ergebnis des Großeinsatzes? Haftbefehle? Fehlanzeige. Festnahmen? Keine. Die Beschuldigten wurden laut Staatsanwaltschaft teilweise angetroffen. Mehr nicht. Der Verdacht, verfassungsfeindliche Sabotage, Bildung einer kriminellen Vereinigung, Brandstiftung. Beweise? Naja, dafür waren ja die Razzien da. Mensch sucht sie noch. Für das Weddinger Infoladen-Kollektiv steht fest:
Die Tatsache, dass die Polizei gleichzeitig viele andere Orte durchsuchte, ohne einen Haftbefehl zu vollstrecken, zeigt, wie wenig es ihnen tatsächlich um die Suche nach Beweisen geht und wie sehr es vielmehr darum geht, Aktivistinnen und NachbarInnen einzuschüchtern und ihnen finanziellen Schaden zuzufügen, indem Laptops, Computer und Telefone beschlagnahmt und Lebensräume zerstört werden.
Das sieht Mensch auch im L5 so.
Wir glauben, dass das auf jeden Fall Repression ist. Repression soll spalten, Repression soll uns verunsichern.
Und im Statement von Carla Balik wird konstatiert,
es scheint, als wären in dieser von langer Hand geplanten Operation Medien, Politik und Bullen exakt aufeinander abgestimmt worden. Es wurde dafür gesorgt, dass die Pressekonferenzen eines wegen seines Verhaltens beim Januar-Blackout um Entschuldigung bettelnden Bürgermeisters, die Präsentation von Schadenssummen zum September-Blackout, die legale Einschränkung von dem Presseinformationsfreiheitsgesetz zum Schutz von kritischer Infrastruktur und diese Welle an Hausdurchsuchungen gegen die angeblichen SaboteurInnen auf dieselben 3 Tage fallen, samt Live-Berichterstattung. Im Eifer des Gefechts haben jedoch so manche Schreiberlinge den Überblick verloren und Fakten über Verfahren als auch Personen wurden vertauscht, vermischt und verfälscht wiedergegeben. Auch ist offensichtlich, dass die Medien und die Politik bemüht sind, den Angriff auf den Technologiepark Adlershof mit den Sabotagen von Vulkangruppen in Verbindung zu bringen, um das Ganze aufzublasen und ein Bild zu vermitteln, dass sie diesem Phantom, dem sie seit 15 Jahren erfolglos hinterherjagen, auf der Fährte wären. In den Durchsuchungsbeschlüssen ist davon jedoch keine Rede und sowohl bei Carla Balik als auch beim Infoladen Scherer Straße 8 werden die Razzien lediglich damit begründet, dass Verdächtigte an diesem Ort antimilitaristische Propaganda gedruckt oder verbreitet haben sollen. Spätestens hieran zeigt sich, dass es den Bullen schlicht darum geht, anarchistische Projekte anzugreifen und zu durchleuchten.
Während die Beamtinnen also Daten sicherstellten, sicherten sich andere etwas anderes, mediale Aufmerksamkeit. Benjamin Jentrow, Sprecher der Gewerkschaft der Polizei in Berlin. Seine Wortwahl war, nun ja, bildgewaltig. Er bezeichnete den, jetzt bitte überall die Anführungszeichen denken, Linksextremismus als demokratiegefährdendes Krebsgeschwür, das sich durch unsere Gesellschaft frisst. Naja, eine historisch höchst bedenkliche Metapher.
In Anbetracht der Wortwahl des Bullengewerkschafters Benjamin Jendros, der seit Jahren von der gesamten Staatspresse hofiert wird und in Goebbels Sprech von Krebsgeschwür der Demokratie schwadroniert, verwundert es aber auch gar nicht so sehr. Und die Tatsache ergänzt, dass von den hunderten Büchern, die ihnen in der Bibliothek zur Auswahl standen, ausgerechnet Hannah Arendts Bericht über den Prozess gegen den SS-Obersturmbannführer Eichmann und die Banalität des Bösen beschlagnahmt wurde, ergibt sich ein höchst fragwürdiges Bild. Was den Staatsschutz zu einer solchen Auswahl veranlasst hat, werden wir wahrscheinlich nie erfahren.
Aber Jentrow legte nach. Es sei unglaublich schwer, diesen Personen Brandanschläge nachzuweisen. Umso höher müsse man die Leistung des LKA bewerten, die Durchsuchungsbeschlüsse erwirkt zu haben. Übersetzung: Wir wissen viel, können aber wenig beweisen. Also durchsuchen wir mal kräftig. Jentrow nutzte die Gelegenheit auch, um alte Forderungen nach mehr Überwachung zu platzieren, wie die Ausweitung der Telekommunikationsüberwachung, Mindestspeicherfristen für IP-Adressen, KI-gestützte Technik, bla bla bla. Die Razzia also als Türöffner für den Überwachungsstaat. Was bleibt also von diesem Dienstagmorgen neben Scherben, Splittern und jeder Menge beschlagnahmter Gegenstände?
Wir haben noch am gleichen Tag alles wieder in Ordnung gebracht. Ich glaube, aktuell ist noch die Tür kaputt, aber das kriegen wir schon nochmal hin.
Und dem Nachbarkiez Kreuzberg?
Alles in allem sind wir wohlauf und das hinterlassene Chaos ist weitestgehend beseitigt. Wir sind gerührt von der großen Solidarität und Unterstützung, die wir seit der Razzia erfahren haben, sowohl aus der Nachbarschaft als auch von vielen helfenden Händen beim Aufräumen. Das gibt uns Kraft und Mut weiterzumachen. Mit etwas Distanz wirkt die ganze Nummer der EG-Spannung ohnehin wie ein blinder Aktionismus und ein schlechter Versuch, Leute einzuschüchtern, Milieus zu isolieren und anhand von Aktionsformen, die teils kontrovers diskutiert werden, zu spalten. All das scheint ihnen nicht gelungen zu sein. Im Gegenteil, die meisten schenken der billigen Propaganda der Cops und ihren Hetzblättern kaum Bedeutung, sondern verlassen sich auf ihr eigenes Urteilsvermögen.
Die betroffenen Projekte bleiben soziale Räume, Treffpunkte, Teile des Stadtteillebens. Eine Razzia durchsucht nicht nur Zimmer, sie greift auch Communities an.
Am Ende werden wir uns natürlich dagegen wehren. Wir werden uns irgendwie juristisch auf jeden Fall auch dazu wehren, aber das Wichtigste ist, glaube ich, weiterzumachen, weil Repression soll spalten, Repression soll einschüchtern und wir fühlen uns eher ermutigt. Das hat auch was mit der Szene zu tun und mit der Nachbarschaft, die sofort angelaufen kam und gesagt hat, egal was hier ist, wenn vermummte Bullen irgendwo drin sind, ist es meistens ein Problem. Und deswegen sind sie natürlich solidarisch und stehen zu uns. Und der Laden lief danach auf jeden Fall besser. Und letztlich politisiert man das als Laden. Und wir freuen uns auch jetzt am Wochenende Geburtstag zu feiern mit allen und all den Gossip auszutauschen, was natürlich auch mit dabei ist, wenn man den Bullen bei der Arbeit zuguckt, kann man danach viel über die Bullen schnacken, wie sie eigentlich arbeiten. Das ist auch ganz nett.
Die anarchistische und linke Szene wird von diesem jüngsten Angriff jedenfalls nicht kapitulieren.
Der Fall ist erledigt.
Du bist hier nicht der Captain.
Das ist hier keiner. Hier herrscht Anarchie.
Willkommen, auch wenn es derzeit nicht so viele schöne Nachrichten gibt und die Anarchie sich lieber auf der Straße tummelt, statt gepresst zwischen den Blättern der deutschsprachigen Medien zu verweilen. Und so wenden wir uns in dieser Ausgabe unserer satirischen Presseschau der Kunst und den Wissenschaften zu. comeon.de berichtet über ein Kindertheater in Neuenrade. Unter dem Titel
»Das Neinhorn begeistert im Kaisergarten mit herrlicher Anarchie«
bespricht die Autorin ein Stück nach dem Kinderbuch von Marc-Uwe Kling. Los geht's mit der Szenerie.
Im Herzwald ist alles schön. Wunderschön, puschelig schön.
Kurzum?
Eine Idylle.
Wunderbar, wir sind gleich in der Utopie angekommen. Worum kann es in dem Stück denn noch gehen?
In diese Idylle und das ewige Ja zum Schönen und Guten bricht mit der Geburt des jüngsten Bewohners ein Querdenker in die Gesellschaft ein, das Neinhorn.
Auf alles antwortet es schlicht:
Nein.
Was wird da bloß aus der Idyllanarchie? Sie geht in die Brüche, denn wie jede statische Utopie ist sie zum Scheitern verurteilt. Doch das Neinhorn trifft gleich, oder besser gesagt Andersgesinnte.
Der Wasbär, mal hört er zu, mal hört er weg. Der Na und, den kümmert wenig bis nichts. Und die Königstochter, die mit ihrem Doch ganz wunderbar in die Truppe passt.
Und am Ende singen alle, auch die Kinder, ein gemeinsames Lied. Und das besagt was?
Dass man nicht stromlinienförmig durch das Leben gehen muss, sondern auch seinen eigenen Weg gehen kann und darf. Mit den wichtigen Worten Nein, Was, Na und, Doch im Gepäck. Und diese Worte erklingen im Kaisergarten am Ende vielstimmig, laut, lebhaft und anarchisch schön.
Amen. Auch auf choices.de geht es um bestimmte Wörter, die große Bedeutung haben. Es geht um
die Anarchie der Wörter,
wie der Titel es sagt. Der Text beginnt wie folgt.
Linksterror, Rechtsterror, islamistischer Terror, Volksterror, Einzelterror, sozialrevolutionärer Terror, Staatsterror. Die Kategorien für Schrecken sind vielfältig und damit mögliche Multiplikatoren der Angst. Wie verwenden einzelne Massen und Medien den Begriff Terror, um Meinungen zu formen? Dieser Frage geht das Ensemble 1001 Kollektiv in der Performance TerroristInnen am Orangerietheater nach.
Tja, Terror und TerroristInnen. Die Wörter sind tatsächlich aktuell wie eh und je. Was denkt denn der Autor dazu oder zumindest wie interpretiert er das Stück?
Die Geschichte der Gewalt gegen Systeme und oder einzelne Menschen macht aus Freiheits- und WiderstandskämpferInnen, linken AktivistInnen, SteinewerferInnen, die sich hervorragend als potenzielle MörderInnen an PolitikerInnen oder RepräsentantInnen des Kapitalismus anbieten.
Ach so, ist das so. Ganz hervorragend eignen sich die mutierten FreiheitskämpferInnen also zu morden. Das ist ja mal eine wunderbare Analyse. Wie geht's da überhaupt noch weiter?
Die vielleicht größte Bedrohung für Freiheit, Gerechtigkeit und Fortschritt stellt der subtile Terror einer desinteressierten Zivilisation dar, die in Geschäftsanzügen von Armani oder Jogginghosen von Lidl an den Börsen und auf Social-Media-Plattformen spekuliert.
Das ist auf jeden Fall eine überraschende Wendung hin zum Terror der Börsen und Social-Media-Plattformen.
Die Macht der Worte folgt uns auf diesem Weg als Licht oder Schatten.
Die Macht der Worte hat uns auf jeden Fall raus aus dem Dunkel des Terrorismus-Dünkels und hinein ins Licht der kritischen Analyse von Kapitalismus, Sozialverhalten und algorithmischem Rechtsruck gebracht. Alle Achtung! Zum Schluss hören wir noch in den Hypothese-Podcast der Uni Bonn rein. Der hat ein spezielles Thema.
Anarchie bestimmt die internationalen Beziehungen.
What?
Ja, richtig gehört, Anarchie in der Uni. Was meint denn der Moderator dazu?
Also, Anarchie ist ja so ein Begriff, den würde ich jetzt erstmal, ich empfinde den erstmal als negativ. Heißt aber grundsätzlich erstmal Abwesenheit von Herrschaft oder Gesetz.
Heißt also erstmal was mindestens Neutrales, finde ich aber negativ. Guter Einstieg.
Würden Sie da mitgehen oder haben Sie eine etwas andere Definition davon?
Der Studiogast Dr. Ohne Sorge antwortet.
Nee, da würde ich durchaus mitgehen. Auch vielleicht nochmal abgrenzen von Chaos oder komplette Ordnungslosigkeit. Das ist damit nicht unbedingt gemeint, sondern eher auch im Sinne des griechischen Wortes sozusagen eine Abwesenheit von Herrschaft oder vielleicht etwas freier übersetzt, auch für unsere Disziplin, die Disziplin, die Theorien der internationalen Beziehungen, die Abwesenheit einer übergeordneten Sanktionsinstanz, die über den Staaten ist. Vielleicht kann man das auch so definieren.
Das hat er ja gerade noch zurechtgebogen, bevor hier endgültig das Anarchie-Bashing anfängt. Es geht also um die internationalen Beziehungen und da spielt die Anarchie eine, sorry für den Wortwitz, beherrschende Rolle. Der Moderator will aber gleich wissen, was wir an Herrschafts- und Ordnungsinstrumenten haben.
Da gibt's vielleicht sowas wie die Charta der Vereinten Nationen. Reicht das schon, um ja der Anarchie Herr zu werden?
Kleiner Spoiler, nein. Jedenfalls erklärt der Professor, dass es ganz verschiedene Theorien dazu gibt.
Wir haben die auch behandelt und für und wieder abgewogen, kommen dann aber zu dem Ziel oder zu dem Schluss, dass es eigentlich die Qualität und die Überwindbarkeit der Anarchie ist, die tatsächlich das trennschärfste Unterscheidungskriterium darstellt zwischen diesen Theorien.
Wir merken schon langsam einen Einschlag, denn es geht nicht um die Aufrechterhaltung der Anarchie, sondern um ihre Überwindung.
Man kann sogar sagen, alle der größeren Theorien einig, dass es grundsätzlich mal eine Anarchie gibt in der internationalen Staatenwelt. Freilich unterscheiden sie sich bei der Frage, wie die ausgestaltet ist und noch entscheidender, glaube ich, bei den Konsequenzen oder auch bei der Überwindbarkeit. Also Konsequenzen für die Staaten, wie reagieren die darauf mit diesem Zustand der Anarchie? Mhm. Was sind Handlungsmuster oder Möglichkeiten für Staaten? Da gibt es Unterschiede, können wir gerne diskutieren. Und eben auch bei der zentralen Frage, ist diese Anarchie schon immer da gewesen und wird immer da sein, also ist nichts gegen zu tun? Oder kann sie zumindest eingehegt, wenn nicht sogar vielleicht im positivsten Sinn überwunden werden?
Tja, internationale Beziehungen also, da haben wir uns natürlich vom Titel täuschen lassen. Denn natürlich müsste er korrekt lauten, die internationalen Beziehungen zwischen Staaten. Und da hat die sich überall ausbreitende und immer schon dagewesene Anarchie natürlich keinen Platz. Aber wir sind da ganz bei Professor ohne Sorge. Angst vor einer Überwindung der Anarchie brauchen wir nicht zu haben. Mit ihren popligen 300 Jahren sind Nationalstaaten kein ernsthafter Endgegner für die Anarchie.
Wir kommen zum Ende. Doch zum Schluss noch ein Riesendankeschön an alle, die diesen Monat bei unserer Soli-Karaoke-Party geholfen, gesungen und gefeiert haben. Es war grandios. Wir freuen uns schon auf die nächste Runde. Und damit verabschieden wir uns. Wenn ihr Feedback habt, schreibt uns eine E-Mail an aradio-berlin@riseup.net oder kontaktiert uns im Fediverse. Dort sind wir unter @aradio_berlin bei kollektiva.social. Diese und noch viel mehr Infos findet ihr auch auf unserer Website www.aradio-berlin.org. Das war's. Macht's gut. Bis bald.
Yo, been resisting bailiff, left, right and centre. Fuck you bailiff scum, you've got no right to enter. Fuck your court order, this is where we live. You only chose this job because you love evicting kids. And we'll only fight harder if you send the pigs. They can meet our barricade in a fistful of bricks. This place was abandoned years ago to rot. That's why we fight the bailiffs and we disrespect the cops. 600,000 fucking houses are empty. So don't fucking question why I choose to live rent free. Seen it fucking happen, cops trash tents turning people into criminals that can't afford rent. That's why we break and enter, squat the lock, create safe spaces out the reach of the cops. Fuck your section 6, the law is shit. This is our land and we're taking it. Squat, resist, reclaim. Fuck the law, barricade. Squat, resist, reclaim. Shelter is a human right, okay. Squat, resist, reclaim. Fuck the law, barricade. Squat, resist, reclaim. Shelter is a human right, okay.
For a home of our own and a roof for our heads. For the food on our plate and the warmth of our beds. For a space to live and a space to breathe. For a place to rage and a place to grieve. Because nothing says no like a blow to the head. And the only good bailiff be a bailiff that's dead. Only good bailiff be a bailiff that's dead. Only good bailiff, a bailiff that's dead. Our towers are strong and our will it is steel. And a cop cannot kill what his heart cannot feel now. Sometimes permission is not what they planned. Sometimes a life is the cost of the land. But nothing says no like a rock in your hand. And the only good bailiff be a bailiff that's hanged. Only good bailiff be a bailiff that's hanged. Only good bailiff, a bailiff that's hanged. So, come on you coppers, we staying right here. Fire your tear gas, we won't be shedding no tears. Tales that are told and the tales that are tired. And we are all pawns in a game played by liars. Nothing says no like a rock.